Ja, wir reden heute über ein Ereignis oder mehrere Ereignisse in der Vergangenheit, die sich beziehen auf den 18. Januar 1871. Genau vor 150 Jahren wurde das Deutsche Reich gegründet.
Also das 18. Januar 1871, nicht in Deutschland, sondern in Versailles, also dem Schloss des französischen Absolutismus. Und dort wird das Deutsche Kaiserreich gegründet. Eine ganz seltsame Geschichte. Man gründet im Auswärts ein neues Reich. Ja. Hintergrund ist, Deutschland befindet sich im Krieg mit Frankreich. Frankreich ist schon längst in die Knie gezwungen. Paris wehrt sich. Die deutschen Länder, immer noch einzelne Länder, belagern Paris. Die Chefs sitzen im Schloss Ludwigs XIV. In Versailles und rufen dort am 18. Januar Wilhelm I. von Preußen zum deutschen Kaiser aus. Das ist deshalb eine etwas lächerliche Geschichte, weil dieses Deutsche Reich schon am 1. Januar 1871 staatsrechtlich gegründet wurde. Ein sogenannter ewiger Bund von 22 Einzelstaaten, Preußen, Württemberg, Baden, Bayern und so weiter. Aber jetzt müssen sie, um die Sache ein bisschen zu toppen, 18 Tage später noch den Kaiser, der es eigentlich schon lange ist. Wilhelm I. ist der Kaiser, preußischer König, ist der Kaiser von Deutschland. Aber sie müssen ihn jetzt nochmal richtig huldigen. Der Großherzog von Baden steht auf dem Podium und ruft Heil unserem Kaiser Wilhelm I. Und unten stehen dann so 70 Militärs und Adlige. Die zücken dann alle ihren Säbel, recken ihn in die Höhe und rufen ein dreifaches Hurra, Hurra, Hurra. Und damit ist Wilhelm I. auch offiziell zum Kaiser gekrönt. Die hätten natürlich auch nach Berlin zurückfahren können und dort den Kaiser krönen, aber es war eine bewusste Demütigung der Franzosen in dem Symbol der französischen Macht. Im Spiegelsaal von Versailles wird dann das Kaiserreich ausgerufen. Und das hat dann letztlich auch dazu geführt, dass sie, nachdem der Erste Weltkrieg zu Ende war, Deutschland ordentlich eins auf die Mütze gegeben haben.
Eine Retourkutsche. Diese Einheit dann, dass diese 22 Fürstenstaaten dann quasi unter einem Dach dann funktioniert haben, waren das alles nur taktische Gründe?
Die hatten im Grunde keine Chance. Preußen hatte 2/3 der Bevölkerung Deutschlands, 2/3 der Fläche Deutschlands, war damit Abstand mächtigste Staat. Und es war völlig klar, wenn es einen deutschen Einheitsstaat gibt, auf monarchischer Grundlage, dann geht es unter preußischer Führung. Das war natürlich nicht die einzige Möglichkeit, einen deutschen Einheitsstaat zu gründen. 1848 gab es schon mal den Versuch, damals gegen die Fürsten, wir wollen ein einiges Deutschland auf demokratischer Grundlage. 1871 gibt es dieses einige Deutschland, aber eben unter Ausschluss des Volkes. Das normale Volk hat bei der Reichsgründung keine Rolle gespielt.
Alles Militärs und die haben den Ton angegeben. Und wie war dann da die Stimmungslage in der Bevölkerung? War da auch schon so ein Patriotismus oder Chauvinismus mit dem Sieg
vorhanden? Das kommt darauf an, in welche Viertel man geschaut hat. Also in Tübingen beispielsweise, oben am Marktplatz rum, wo die größeren Häuser stehen und auch die Akademiker, die Professoren, das gebildete Bürgertum gewohnt hat, die waren deutschnational, die waren stolz auf ihr neues Reich. Unten bei den Gorgen in der Unterstadt war es weniger. Also da, wer wie zum Deutschen Reich gestanden hat, das hing sehr stark davon ab, welche Sozialisation man hatte und auch welchen sozialen Status man hatte.
Welche Veränderungen hat jetzt die Reichsgründung dann so für die einfachen Leute dann erstmal gehabt, die für die Menschen hier in Tübingen?
Okay, also es gibt natürlich wirtschaftliche Vorteile. Wenn es bis dahin 37 Staaten gibt, gibt es 37 Zollstationen. Also wenn ich von Württemberg nach Berlin irgendwas schleppen will, dann gehe ich durch, glaube ich, über sieben Zollgrenzen. Das ist umständlich. Und wenn das dann in Berlin ankommt, ist es natürlich doppelt so teuer, wie es gewesen wäre ohne Zölle. Also Beispiel jetzt Brexit, wo man auch weiß, das wird alles dann vermutlich teurer. Die Zölle fallen weg. Dadurch, dass die Landesgrenze, es gibt auch einheitliche Münzen und Maße, also die württembergische Elle und die fränkische Elle, es wird alles vereinheitlicht. Es gibt einheitliche Münzen, es gibt ein einheitliches Recht. Und auch die Infrastruktur wird natürlich auch besser. Jetzt, wo diese Binnengrenzen aufhören, werden die Züge die Eisenbahnlinien werden durch Deutschland durchgeführt. Die hören nicht mehr an der württembergischen Grenze weitgehend auf, sondern gehen durch, die Straßen gehen durch. Also wirtschaftlich wird Deutschland bald England überholen. Deutschland wird dann von Amerika wirtschaftlich überholt. Das war ein wahnsinniger Kick für die wirtschaftliche Entwicklung.
Also der Kapitalismus setzt sich dann da so ein bisschen auch durch, ja?
Ja, ja, auf jeden Fall. Allerdings, die Arbeiterbewegung wird stärker, 1875. Und Bismarck sieht sich genötigt, seine Sozialgesetzgebung, also Krankenversicherung, Rentenversicherung und so weiter, einzusetzen. Und er sagt klar, das mache ich nicht, weil mir die Leute am Herzen liegen, sondern weil mir sonst die Proleten zu stark werden.
Wie sah es denn insgesamt aus mit der politischen Beteiligung, wenn du sagst, das wäre alles sehr, sehr militärisch auch noch gewesen?
Also es gibt das allgemeine, Wahlrecht, allerdings völlig klar nur für Männer. Aber das gibt es ab 25 Jahre, dürfen alle wählen. Allerdings im größten Einzelstaat in Preußen geht es nach Zensuswahlrecht, Dreiklassenwahlrecht. Das heißt, je nachdem, wie viel Steuern man zahlt, desto mehr hat man dann politischen Einfluss. Die Frage ist nur, was kannst du mit dem Wahlrecht anrichten? Du kannst ein Parlament, einen Reichstag, auch die Weiße wählen. Die Frage ist, was hat der Reichstag zu sagen? Antwort ist, ziemlich wenig. Los.
Und alle Entscheidungen von Rang hat der Kaiser von Gottes Gnaden oder alleine einfach getroffen?
Ja, Bismarck, also bis 1890 war Bismarck Reichskanzler und Wilhelm I., also der dort in Versailles zum Kaiser ernannt worden ist, hat auch mal seufzend gesagt, es ist nicht leicht, unter einem solchen Kanzler Kaiser zu sein. Also bis 1890, hat, solange Bismarck Kanzler war, hat Bismarck eigentlich bestimmt.
Und hat das Land dann in den Ersten Weltkrieg geführt?
Ja. Also da gibt es natürlich jetzt gibt eine Diskussion darüber, welche Rolle hat Deutschland dabei gespielt. Nach Ende des Krieges im Versailler Vertrag 1919, den Deutschland unterzeichnen musste, hieß der entscheidende Artikel, Artikel 231 hieß, Deutschland und seine Verbündeten haben die Alleinschuld. Alleinschuld. Deutschland ist allein schuld. Das gab einen riesen Aufstand in Deutschland. Ich weiß, 1929 zum 10. Jahrestag des Versailler Vertrags gab es eine Anweisung des württembergischen Kultusministeriums an die Lehrer. Und da stand drin, die Lehrer müssen an diesem 28. Juni über den Versailler Vertrag sprechen. Und sie werden verpflichtet, offiziell verpflichtet, der Kriegsschuldlüge, so hieß das, der Kriegsschuldlüge entgegenzutreten.
Nochmal, vielleicht Kaiserreich steht ja für die Farben Schwarz-Weiß-Rot auch. Wo kommen die her?
Ja, die Farben Schwarz-Weiß-Rot sind so eine Mischung. Schwarz-Weiß war Preußen, Weiß-Rot waren die drei Hansestädte und dann hat man die zusammengeschmissen und Schwarz-Weiß-Rot draus gemacht.
Und damit war das dann auch vom Tisch, Schwarz-Rot-Gold war dann immer schon quasi ein Gegenpol zum...
Also seit 1848 spätestens gibt es in der deutschen Geschichte ständig eine Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Fahnen. Und wichtig ist, das ist mehr als eben bloß zwei Fahnen, sondern das sind zwei Vorstellungen davon, wie Deutschland im Inneren aussehen soll, wie das Leben sein soll, ob es demokratisch oder autoritär sein soll, ob es friedlich oder aggressiv sein soll.
Es gab diese gespaltene Gesellschaft damals auch, aber offiziell nach außen war es eine Demokratie, Schwarz-Rot-Gold. Und dann kam aber dieses, wurde es trotzdem auch noch in der Form auch öffentlich zelebriert, diese oder auch fast verhöhnt, die Demokratie durch symbolische Feierlichkeiten auch zur Reichsgründung hier in Tübingen.
Also man kann es für Tübingen deutlich machen. Die Weimarer Verfassung wird im August 1919 verabschiedet. Im September 1919 gibt es in der Stadt eine Feier zugunsten der neuen Verfassung mit Professoren und die Stadt eingeladen werden. Und das Ganze findet dann im Museum, also heutiges Kinomuseum, statt. Das war damals der Saal für die großen Veranstaltungen von Universität, Stadt, Militär und so weiter. Und das beginnt dann am 18. Januar um 11 Uhr. eröffnet dann der AStA-Vorsitzende, ein Mensch, Chemiestudent namens Paul Haas, und der sagt gleich von vornherein, Deutschland war ein großes Reich, wir sind erdrosselt worden von außen, wir müssen versuchen, wieder auf die Beine zu kommen, und das schaffen wir aber nur, wenn wir den jüdischen Geist in uns austreiben. Das sagt er 1921. Wir müssen den jüdischen Geist in uns austreiben, dann werden wir wieder ein starkes Volk.
Ganz schön starkes Stück. Da sind die Tübinger sehr früh dann da so laut gewesen, oder?
Ja, auch die Tübinger. Was geht, wie gesagt, durch die Hälfte durch, vor allem das gebildete, das akademische Bürgertum steht auf der Seite. Und jetzt stell dir vor, das würde heute jemand bei einer Veranstaltung sagen, wir müssen den jüdischen Geist in uns austreiben. Dieser Mensch würde seines Lebens zu Recht nicht mehr froh. Antisemitismus war keine Erfindung Adolf Hitlers.
Sondern der lag tiefer.
Ja. Die Verbindungen hatten ab 1900 praktisch schon keine jüdischen Mitglieder mehr aufgenommen. Und Anfang der 20er Jahre führen die meisten Tübinger Verbindungen den Aria-Paragrafen ein. Also was dann später die Nazis auch machen, wer Jude ist oder Halbjude ist, darf nicht bei uns in die Verbindung kommen. Es gibt keinen Aufschrei. Es hat irgendwas von Selbstverständlichkeit. Die Nazis haben diesen Antisemitismus, das ist ein wesentlicher Teil der Ideologie der Rechten, den haben die nicht erfunden. Sie haben eben die völkermörderische Komponente zugefügt, also Holocaust, und haben ihn zur Staatsdoktrin erklärt. Aber in der Bevölkerung, in großen Teilen der Bevölkerung, hatte Antisemitismus schon lange, lange, lange vorher eine Rolle gespielt.
Wie hast du denn da die Quellen gesichtet? Was gibt es denn da für Quellen?
Es gibt ein großartiges Buch, Matthias Kotowski, heißt Die öffentliche Universität. Und der untersucht zum Beispiel die Reichsgründungsfeier 1871, dann noch ins Universitätsarchiv.
Was reizt dich an dieser Epoche?
Naja, also es ist so, ich habe mich lange Zeit hauptsächlich oder intensiv mit Nazis beschäftigt. Ich bin Jahrgang 47, als ich ein kleines Kind war in Erfurt, bin ich noch durch Trümmer gelaufen. Und mein Vater war im Krieg, mein Vater wollte sich, da war er 23 Jahre, als Kamikaze-Pilot. Er war bereit, Kamikaze-Pilot zu werden. Er wollte sich in eine bemannte V1, also so eine Vergeltungswaffe, reinsetzen und nach London fliegen. Also er setzt sich in eine Bombe rein, die eine Rakete ist und nach London fliegt. Zu meinem Glück und zu seinem ist das Projekt vorher abgeblasen worden. Also das lag mir biografisch näher. In der Zwischenzeit finde ich tatsächlich aber faszinierend oder wichtig rauszukriegen, die Nazis sind ja nicht aus dem Gullideckel rausgekommen. So, also es geht ja bis in die eigene Geschichte rein. Was? Oder meine Mutter aus Jahrgang 20 aus Oberschlesien, als die Nazis Polen überrannt haben, September 1939, sagte meine Mutter, sie ist mit ihrer Freundin, da war sie 19, mit ihrer Freundin auf den Hauptplatz von Orzechow gegangen, das war der Ort, wo sie gewohnt hat, und da waren Juden zusammengetrieben und einfach so eingegittert. Er sagt, wir sind da hingegangen und haben sie angeguckt wie im Zoo. Und meine Mutter ist in ihrem ganzen Leben nie mehr damit fertig geworden, als sagt.
Eine ganz harte Erfahrung, ne, die dann sich auch auf weitere Generationen überträgt, so wie bei dir jetzt, wenn du dich auch damit auseinandersetzt. Und ja, ne, da kann man auch nur das immer wieder auch weitergeben. Ich glaube auch, solche schmerzhaften Erfahrungen zu machen, die können einem vielleicht aber schon auch dabei helfen. Jetzt auch nochmal, es ist ja schon irgendwie so auch eine Frage von Bildung, aber auf der einen Seite gibt es hier ja schon unglaublich viel, sowohl in Schulen als auch außerschulische, na, hier Maßnahmen mit KZ-Besuchen, aber auch im Geschichtsunterricht und so. Und trotzdem scheint es bei vielen Leuten überhaupt nicht anzukommen.
Ich finde es eigentlich in der Zwischenzeit viel wichtiger, positive Beispiele zu zeigen, dass sagt, Mensch, Leute, in solchen schwierigen Zeiten haben die so viel Mut gezeigt. Heute kostet es eigentlich ganz wenig, man muss bloß einen Arsch hochbringen, dann macht was dafür. Orientiert euch eher am Positiven, als dass man ständig das Negative an die Wand malt.
Michael, ich danke dir für diese offenen und ehrlichen Worte. Was ist dein nächstes Projekt?
Ich war 493 Tage Angehöriger der Bereitschaftspolizei Baden-Württemberg. Damals gingen über meine Vorgesetzten ziemlich viele Gerüchte rum, was sie in der Nazizeit gemacht hätten. Und seit ein paar Jahren recherchiere ich darüber. Das war ziemlich erheblich. Die zweite und spannendere Frage ist, die wurden ja nach dem Krieg wieder alle eingestellt. Wer hat denn damals in den Ministerien die Hand über die gehalten? Und was hat das für Folgen gehabt, zum Beispiel auch für die Ausbildung von Polizisten?
Vielen Dank, Michael Kuckenburg. Und ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank für die Infos.
Ja, und euch auch alles Gute.
Ja. Macht schön. Danke. Tschüss. Ciao. Und das war's, Lokalmagazin live an diesem Montagvormittag.